Ja, vor 2-3 Wochen habe ich meine Bibel gelesen. Ich hatte eigentlich schon einen ganz klaren Plan, wie ich sozusagen die Serie über Abraham eigentlich weitermachen wollte. Hatte es ja eigentlich schon auch so halb versprochen. Aber dann hat mich ein Bibeltext so richtig geflasht. Ich habe gemerkt, ja, und was für mich gut ist, ist bestimmt auch für euch gut. Da mache ich eine Predigt draus, mal wieder eine neue Predigt. Und ich denke, es ist gut, wenn wir diesen Bibeltext, dieses Kapitel aus dem 1. Petrus oder genauer gesagt auch noch Anfang vom 2. Kapitel dann noch mit, wenn wir das einfach mal lesen, uns auch in dieser Weise vom Wort Gottes so ein Stückchen konfrontieren lassen. Ja, seid ihr bereit? Ja. Gut, dann fangen wir an. 1. Petrus 1, ab 1. Petrus Kapitel 1, Vers 3 bis 2, Vers 10. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hat er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und nie seinen Wert verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darüber freut ihr euch, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit ganz unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbaren wird, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr auch jetzt ihn nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen, das endgültige Gerettetsein. Nach dieser Rettung haben schon die Propheten gesucht und geforscht, und sie haben die Gnade angekündigt, mit der ihr nun beschenkt seid. Sie forschen danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus hinwies, der schon in ihnen wirkte. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen und die Herrlichkeiten, die danach folgen würden. Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündigt worden, die euch mit der Rettungsbotschaft vertraut gemacht haben. Sie taten dies in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einblicke in diese Dinge zu bekommen. Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn. Bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Und weil ihr jetzt vom Gehorsam bestimmt seid, lasst euch nicht mehr von den Begierden beherrschen, wie ihr das früher getan habt, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, euer Leben soll jetzt ganz von dem geprägt sein, der heilig ist und euch berufen hat. Denn die Schrift sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn er den als Vater anruft, der ein unparteiisches Urteil über die Taten jedes Menschen sprechen wird, führt ein Leben in Gottesfurcht, solange ihr noch hier in der Fremde seid. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Zu diesem Opfer war er schon vor Gründung der Welt vorgesehen, aber erst jetzt, am Ende der Zeiten, ist er dazu in Erscheinung getreten, euretwegen, die seinetwegen an Gott glauben. Denn Gott hat ihn aus den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit verliehen, damit euer Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist. Ihr habt der Wahrheit gehorcht und euch dadurch gereinigt, sodass ihr jetzt zu aufrichtiger, geschwisterlicher Liebe fähig seid. Bleibt nun auch dabei, euch gegenseitig mit reinem Herzen zu lieben. Denn ihr seid ja von Neuem geboren worden. Dazu kam es nicht durch die Zeugung eines sterblichen Menschen, sondern durch den unvergänglichen Samen des lebendigen, bleibenden Wortes Gottes. Denn alle Menschen sind wie Gras und ihre ganze Schönheit wie die Blumen auf der Wiese. Das Gras vertrocknet und die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt ewig in Kraft. Und genau dieses Wort ist euch als Heilsbotschaft verkündigt worden. Legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdungen. Verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem unverfälschten Gotteswort. Ihr braucht das, um hineinzuwachsen in das ewige Heil. Geschmeckt habt ihr ja schon, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Diese sind Gott sehr willkommen, weil Jesus Christus sie bewirkt. Darum steht auch in der Schrift, seht her, ich lege in Zion einen ausgesucht kostbaren Eckstein als Grund. Wer ihm vertraut und auf ihn baut, wird nie beschämt. Für euch, die ihr glaubt, ist dieser Stein eine Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, gerade der Stein, der von den Fachleuten verworfen wurde, ist zum Eckstein geworden. Er ist ein Stein, an dem Menschen sich stoßen, ein Felsblock, an dem sie zu Fall kommen. Weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen, stoßen sie sich an ihm. Doch dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher gab es für euch kein Erbarmen, aber jetzt erfahrt ihr seine Barmherzigkeit. Ich möchte die Predigt heute mit einer Frage beginnen. Wozu ist eigentlich hier in Deutschland der November gut? Also heute mal abgesehen davon, heute ist ja schönes Wetter, ne? Aber wozu ist dieser trübe, graue November gut? Ich muss sagen, ich kann eigentlich jeden Monat im Jahr was Schönes abgewinnen, außer dem November. Mit dem kann ich eigentlich nicht so viel anfangen. Da würde ich am liebsten so wie bei einem langweiligen Lied auf der Musik-CD einfach vorskippen. Ne? Von dem goldenen Oktober mit all seinen schönen Farben hinein in die Adventszeit. Das wäre doch super, zumindest aus meiner Sicht. Aber ich habe leider die Fernbedienung noch nicht gefunden. Und so lange einfach Winterschlaf zu machen, das geht auch nicht. Ja, weiß nicht, vielleicht geht es manchen von euch ähnlich wie mir. Doch halt, ich denke, es ist nicht immer sinnvoll, dem auf den ersten Blick Unangenehmen immer aus dem Weg zu gehen und sich zu verdrücken. Manchmal muss man sich auch den Realitäten stellen. In diesem trüben November können wir ja das Vergehen der Natur hautnah erleben. Und damit ist dieser Monat so ein Stückchen auch zum Symbol geworden für die Vergänglichkeit in unserem eigenen Leben. Ja, und deshalb liegen ja in diesem Monat auch die Feiertage Volkstrauertag und heute Ewigkeitssonntag. Wir als Freikirchler sind ja nicht so unbedingt die größten Fans des Kirchenjahres. Ne? Wir blenden das ja meistens ein Stückchen aus und es ist ja auch eine Tradition, über die man streiten kann. Doch ich denke, gerade der Ewigkeitssonntag ist für uns eine wunderbare Gelegenheit, dieser grundlegenden Realität, auch dieser unangenehmen Realität unseres Lebens, mal in die Augen zu schauen. Unser Leben ist begrenzt. Von Ferne gesehen könnte man sogar sagen, es ist sehr kurz. Ich bin ja Trauerredner und reise dann immer in so einer Trauerrede auch das Leben eines Menschen ab. Und ich denke, ja, so kurz ist das alles beschrieben, was da im Leben eines Menschen so los war. Einfach bloß mal betrachtet auf unsere, die Zeit, die schon Menschen auf dieser Erde ist. Na, es sind ja Jahrtausende. Wirklich eine kurze Spanne. Und je älter man wird, desto kürzer empfindet man die menschliche Lebensspanne. Jetzt sagen vielleicht die jungen Menschen, ja, das sagen alle alten Leute. Na, und jetzt sagt es auch schon der hier, der ist ja noch gar nicht so alt. Aber ich sag's euch, ihr lieben jungen Leute, wenn ihr mal älter seid, dann redet ihr genauso, weil es nämlich einfach so ist. Ja, es ist so, ne? Du stehst am Anfang oder in der Mitte des Lebens und denkst, du hast noch viel Zeit. Du hast eigentlich alle Zeit der Welt. Aber plötzlich merkst du, du wirst grau, die Kräfte lassen nach und plötzlich ist diese Lebensspanne, die da noch da ist, erschreckend kurz. Ja, es ist erschreckend, wenn das einem so richtig bewusst wird, wie kurz unser Leben eigentlich ist. Aber es ist ein heilsamer Schreck. Es ist sogar eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, in Psalm 90, Vers 12 sogar, wird um diese Erkenntnis sogar gebeten. Da heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ist ein spannender Zusatz, ne? Also überhaupt erstmal, warum betet jemand sowas? Na, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ist ja nichts Schönes. Aber es ist wichtig. Wir müssen dem ins Auge schauen, damit wir schlau werden, damit wir merken, dass es ein kurzes Leben ist und dass dieses kurze Leben wichtig ist. Dass wir nicht mehr blind und ziellos durch unser Leben laufen, so nach dem Motto, ja, ich habe ja noch alle Zeit der Welt. Wenn uns diese Lebenszeit wirklich kostbar wird, dann werden wir viel eher auch danach fragen, wie kann ich diese kurze Lebenszeit wirklich sinnvoll nutzen? Wozu ist dieses Leben gut? Und genau um diese Frage soll es uns heute gehen. Wozu ist unser Leben gut? Petrus schreibt den Empfängern seines Briefes, so werdet ihr das Ziel eures Glaubens und Lebens erreichen, das endgültige Errettetsein. Und Petrus gibt uns auch Auskunft, wohin dieses endgültige Errettetsein uns führt. Muss ja auch irgendeinen Sinn haben, dass wir gerettet werden. Ne? Und da heißt es, dass Gott ein makelloses Erbe für uns bereithält, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Dieses großartige Erbe sollen wir antreten. Der Himmel, der wird so schön sein, dass wir es eigentlich gar nicht mit eigenen Worten fassen können. Ne? Also wenn ihr mal die Offenbarung lest, da versucht der Johannes das ja irgendwie zu beschreiben, wie das ist im Himmel. Ne? Und wir denken dann, ja, goldene Gassen, Steine, ganz, Häuser ganz aus Edelstein. Was soll denn das? Ne? Es ist einfach irgendwie nur ein Versuch, das Schöne, das Unaussprechliche irgendwie zu beschreiben, wie das dann einmal sein wird. Ich denke mal, man kann es auch mit einfachen menschlichen Worten versuchen anzudeuten, ne? Wie schön es irgendwie sein wird. Kommt ein altes Ehepaar irgendwann in den Himmel? Dann sagt der Mann dann zur Frau, oh Mutter, hättest du nicht so gesund gekocht, da wären wir schon viel eher hier gewesen, hätten wir schon viel eher so schön gehabt. Ne? Ja, also es wird einfach wunderschön sein. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich versuche es hier einfach nur anzudeuten. Aber auf uns wartet so eine geniale, so eine wunderbare Ewigkeit, die nie aufhört, dass man nur sagen kann, wow, das lohnt sich, da irgendwie auch dazu zu gehören. Und es gibt in unserem Leben geht es genau um diese eine Sache. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben sie ja bei Heaven's Gates and Hell's Flames ja eindrucksvoll hier vor Augen geführt bekommen. Entweder mit Jesus in der himmlischen Herrlichkeit, oder fern von Gott in der Verlorenheit. Und wenn wir von Verlorenheit reden, dann müssen wir gar nicht unbedingt von Höllenfeuer reden. Ich mag so diesen ganzen Bilder von Fegefeuer eigentlich nicht, weil ich glaube, dass einfach fern von Gott sein zu müssen, wenn man erkennt, wie schön es eigentlich bei Gott wäre, das wird schlimm genug, das wird höllisch genug sein, dass wir uns nicht vorstellen können, wie unsagbar traurig, wie unsagbar schade das sein wird, wenn wir tatsächlich zu denen gehören, die die Ewigkeit fern von Gott verbringen. Und die Entscheidung fällt in diesem kurzen irdischen Leben. Da ist die Bibel ganz, ganz klar, auch an anderer Stelle, in Hebräer 9, Vers 27 heißt es, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Und je nachdem, ob du dann mit Jesus unterwegs bist oder nicht, entscheidet sich dann, wo es hingeht. Unser irdisches Leben ist wie so eine Weiche im Zugverkehr. Ja, so eine Weiche ist ja nicht sehr lang. Ich weiß nicht, ob jemand bei der Bahn hier ist, der könnte mir das vielleicht genauer sagen. 5 Meter, 10 Meter, irgendwie so ist eine Weiche vielleicht lang. Ne? Aber diese wenigen Meter, die entscheiden im Zugverkehr, ob mein Zug nach München oder ob er nach Hamburg fährt oder sonst wohin. Ja? Also da kann eine Zugreise hunderte oder tausende Kilometer lang sein. Und auf diesen wenigen Metern entscheidet sich, wo es lang geht. Und genauso ist es auch mit unserem Leben. Es ist ein Wimpernschlag im Vergleich zur Ewigkeit Gottes. Ja, wir werden staunen irgendwann, wie kurz unser Leben eigentlich ist. Aber in diesem kurzen Wimpernschlag entscheidet sich für uns die ganze Ewigkeit. Wirst du als Kind Gottes in diesem unbeschreiblichen Glück die Ewigkeit verbringen? Oder wirst du diese niemals endende Zeit fern von Gott als ewige Qual erleben? Der Philosoph C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass hier auf Erden das Deckblatt unseres Lebens beschrieben wird. Was auf dem Deckblatt unseres Lebensbuches steht, das ist dann auch der Inhalt des gesamten dicken Buches. Am Ende gibt es laut C.S. Lewis nur 2 Arten von Deckblättern. Die einen, die zu Gott selber sagen, die Menschen, dein Wille geschehe. Und die anderen, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Es geht also in diesem irdischen Leben um die Wurst. Es geht um alles. Und wenn es um alles geht, dann muss man auch alles dafür geben, dass man zum Ziel kommt. Es gibt dafür ein Wort, das so diese richtige Einstellung, dieses Mindset beschreibt, was wir brauchen. Das Wort Fokus. Ich will es mal an einem Beispiel erklären, das die meisten von uns wahrscheinlich irgendwie aus eigener Erfahrung kennen. Stell dir vor, du hast Abschlussprüfungen in der Schule oder Berufsausbildung oder im Studium. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch läuft. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Vorbereitungen. Aber als ich mich so auf meine Abi-Prüfungen oder dann auch auf meine Abschlussprüfungen vom Studium vorbereitet habe, da habe ich mir erstmal einen genauen Plan gemacht. Welche Fächer sind überhaupt da? Was ist zu lernen? Was sind da so grob die inhaltlichen Sachen, die nötig sind? Dann habe ich mir ungefähr auch eine Zeiteinteilung gemacht. Wie lange werde ich für was brauchen? Und dann bin ich wirklich all in gegangen. Viele Dinge, die mir sonst auch in meinem Leben wichtig waren, die habe ich ein Stückchen gekürzt, beiseite geschoben, um wirklich viel Zeit zu haben in diesen entscheidenden Wochen vor der Prüfung, dass das Ganze dann am Ende auch funktioniert. Da habe ich das Programm durchgezogen. Habe gelernt, gelernt, gelernt. Ich war wie in so einem Tunnel. Wenn ich im Tunnel bin, dann sitze ich dann auch relativ still, auch heutzutage noch, wenn ich irgendwie fokussiert bin, am Essenstisch und dämmer da so ein bisschen vor mich hin, denke drüber nach. Irgendwann kommt dann manchmal meine Frau und sagt, hallo, wir sind auch noch da. Na, kann manchmal auch übertrieben sein und manchmal fokussiert man sich dann auch auf die falschen Dinge, das ist richtig. Aber ja, das ist irgendwie das, was wir brauchen. Fokus auf das Wesentliche. Fokus auf unsere Errettung. Ja, und jetzt können wir das übertragen. Wir brauchen in unserem kurzen irdischen Leben genau diese Konzentration, diesen Fokus, diese Prioritätensetzung auf unsere Errettung zum ewigen Leben. Wir brauchen Entschlossenheit. Ich will unbedingt im Himmel dabei sein, komme, was es wolle. Und ich lasse nichts zu, was mir dazwischen kommt. Ich richte mein Leben radikal darauf aus, dass ich am Ende dabei bin. Wer hat diesen Fokus auf unsere Errettung zuerst umgesetzt? Es sind nicht wir. Es ist Gott selbst. Und die Dinge, die Petrus da schreibt, das war auch das, was mich ursprünglich an diesem Text so enorm angerührt hat. Petrus beschreibt uns nämlich, wie Gott sich darauf fokussiert hat, unsere Errettung in diesem Leben zu ermöglichen. Schon vor Gründung der Welt hat Gott unsere Rettung durch sein Opferlamm geplant. Kapitel 1, Vers 20. Die Propheten haben Gottes Gnade in Jesus für uns vorhergesagt. Petrus schreibt, Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Stell dir vor 3000 Jahren fast, hat Menschen inspiriert, Dinge zu sagen, die dich heute ansprechen sollen, damit du begreifst, was Jesus für dich getan hat. Krass. Und dann kam Jesus selbst, um uns mit seinem kostbaren Blut freizukaufen, sodass wir heute gerettet werden können. Steht in Kapitel 1, Vers 18 und 19. Wir sind sein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Als nächstes weist Petrus darauf hin, dass dieses Wort uns als Heilsbotschaft verkündet worden ist. Es kommt ja kaum jemand irgendwie nur von sich heraus, vielleicht durch pures Bibellesen, einfach mal Buch der Weltliteratur, gucke ich mir mal an. Kaum jemand kommt auf diese Weise zum Glauben, sondern ich denke, wir alle sind irgendwie durch andere Menschen angesprochen worden. Dass Menschen uns was vorgelebt haben, dass Menschen uns mit dem Gottesdienst genommen haben, dass Menschen vielleicht auch argumentativ mit uns über Glauben geredet haben, sodass wir irgendwann es geschnallt haben. Ja, Gott liebt uns und ich möchte ihm vertrauen, ich möchte mich von ihm retten lassen. Und diese Menschen, die uns irgendwo angesprochen haben, die sind ja auch wieder von irgendjemandem angesprochen worden. Und die auch wieder. Ne? Das heißt, es ist eine lange Kette, die zurückgeht bis in die Zeiten der ersten Gemeinde. Und Gott hat das geplant, dass du angesprochen worden bist, dass es diese Kette wirklich gibt, die am Ende dazu geführt hat, dass du zum Glauben gekommen bist. Durch seinen Heiligen Geist, schreibt es Petrus, ist es geschehen, dass es verkündigt worden ist und dass es immer wieder auch weiter verkündigt worden. Und er hatte das von Anfang an im Blick, als da der Jünger Jesu, der zu Pfingsten inspiriert war, der weitergesagt hat, dass er sich überlegt hat, der wird es dem weitersagen und der wird es dem weitersagen. Und am Ende wird es jeder von uns hier irgendwo hören. Das hat er geplant. Und dann heißt es weiter, dass wir auch durch Gottes Kraft wiedergeboren worden sind. Niemand von uns kann sich selbst wieder gebären. Das geht nicht. Sondern es ist ein göttlicher Akt. Es ist ein Akt, dass der Heilige Geist handelt in uns, dass er uns erfüllt, dass er in uns hineinkommt. Es sind nicht wir, die sagen können, dank meiner Kraft, meiner eigenen Wassersuppe bin ich Christ. Sondern du bist es, weil Gott dich durch seinen Heiligen Geist erfüllt hat. Und schließlich ist es Gott selbst, der uns auch hilft, im Glauben durchzuhalten. Petrus schreibt, und weil ihr an ihn glaubt, bewahrt euch Gott in seiner Macht für die Rettung, die schon vorbereitet ist. Ja, niemand kann aus eigener Kraft irgendwie bis zum Ende durchhalten. Es ist Gott, der uns da bei der Stange hält, der immer wieder uns festhält, selbst wenn wir drohen loszulassen, der uns am Ende das Durchhaltevermögen gibt, dass wir am Ende in der Ewigkeit ankommen. Ich finde das Lied Gewagte Liebe bringt es auf den Punkt, wie Gott diesen Fokus auf unsere Errettung setzt. Oh, wie endlos, überwältigend, gewagt ist, wie du lebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau, dass ich es nicht verdient habe, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Ich sag euch, mehr Fokus auf unsere Errettung geht eigentlich nicht. Das ist so dieser eine Teil, den Petrus uns schreibt, na, was Gott alles für unsere Errettung tut. Aber jetzt gibt es auch noch einen zweiten Teil. Auch wir sollen unser ganzes Leben lang auf unsere Rettung fokussiert sein. Ohne unsere Mitwirkung, ohne unser Ja, funktioniert es nämlich auch nicht. Zunächst ist es wichtig, dass wir einen Anfang in unserer Beziehung mit Gott finden. Petrus schreibt, dass Gott uns in seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Diese Wiedergeburt schenkt Gott, wenn ein Mensch Jesus als seinen Retter akzeptiert und ihm sein Leben anvertraut. Diese Lebenshinwendung zu Jesus, das ist der erste und entscheidende Schritt dafür, dass es überhaupt zu einer Rettung kommen kann, dass wir überhaupt mit Gott zusammenkommen. Und ich finde es toll, dass bei Heaven's Gate und Hell's Flames so viele Menschen gesagt haben, ja, und ich will mit diesem Gott leben, ich vertraue ihm mein Leben an. Ich denke, im Himmel war es ein riesiges Fest, es war eine riesige Party, dass Menschen hier wirklich zum Glauben gekommen sind. Und wenn du heute noch nicht diese Entscheidung getroffen hast, wenn du noch nicht weißt, ob du zu Jesus gehörst oder nicht, dann kann ich dir nur sagen, es gibt nichts Besseres als diese Entscheidung, heute und hier zu treffen, dass du zu Jesus kommst, dass du ihm dein Leben anvertraust, dass du es zulässt, dass er der Retter ist von Sünde und Tod für dich. Doch jetzt kommt ein Aber. Die Lebenshinwendung zu Jesus ist nur der erste Schritt. Also zumindest ich habe schon etliche Leute kennengelernt in meinem Leben, die haben mal ganz toll mit Jesus angefangen, so mit Bekehrung und allem drum und dran, wo man sagen würde, hey, die waren einen guten Glaubensweg. Und ein paar Jahre später war da irgendwie nicht mehr so sehr viel davon übrig. Sind irgendwie wieder weggekommen. Es gab so eine Entfremdung vom Glauben, andere Dinge sind wichtiger geworden. Und irgendwann war es offensichtlich, dass der Glaube sich in ihrem Leben irgendwie verflüchtigt hatte. Wie schade, wenn jemand schon auf dem Weg zum Himmel ist und das große Ziel am Ende dennoch verfehlt. Genau das darf uns nicht passieren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Gottesbeziehung nicht als so eine einmalige Angelegenheit betrachten, so nach dem Motto, ja, hab jetzt mal ein Übergabegebet gesprochen, hab's auch ernst gemeint, jetzt ist das Ticket zum Himmel gelöst, jetzt können wir wieder zur Tagesordnung übergehen, jetzt können wir uns wieder auf andere Sachen konzentrieren. Ne? Nein, das Leben mit Jesus ist kein 100-Meter-Lauf, ne? Mal eine kurze Anstrengung oder eine kurze Gefühlsregung oder was, sondern es ist ein Marathon, es ist ein lebenslanger Lauf, den wir gehen sollen. Und es ist ganz wichtig, dass wir dauerhaft bis zum Ende unseres Lebens an Gott dranbleiben. Und Petrus nennt uns dafür 4 Punkte, die wesentlich sind an diesem Dranbleiben, die wir tun können, wo wir selbst uns auch bewusst immer wieder entscheiden können. Genau das will ich machen in meinem Leben. Das ist mein Lebensprogramm. Wir beginnen mit dem Wichtigsten. Petrus schreibt, komm zu ihm, dem lebendigen Stein. Mit diesem lebendigen Stein ist Jesus selbst gemeint. Er wird von Petrus als Eckstein bezeichnet. Der Eckstein ist der Stein, auf dem damals alles andere irgendwie aufgebaut worden ist. Ich bin kein Architekt, ich kann euch das nicht genau erklären. Der Richard wäre da jetzt vielleicht kompetenter, dass er uns genau sagen könnte, wie das läuft mit so einem Eckstein. Aber ja, ich denke mal, wir kennen jetzt eher ein Fundament. Ne? Ein Fundament, wo alles andere dann eben aufgemauert wird. Ein festes Fundament. Und ich denke, genau so soll es sein. Jesus soll dieses Fundament unseres Lebens sein. Wir sollen auf dem Fundament Jesus unser Leben aufbauen. Egal was passiert, ob es gerade gut oder schlecht läuft in deinem Leben, du kannst jederzeit zu Jesus kommen und beständig mit ihm verbunden sein. Du kannst ihm im Gebet alles anvertrauen, auch alle Sorgen und Nöte. Du kannst Jesus immer wieder deine Schuld bekennen und seine Vergebung empfangen. Und du kannst innerlich empfangsbereit sein, sodass du hörst, was Jesus dir sagt. Genauso redet Gott auch durch sein Wort zu dir. Du darfst es fleißig lesen. Wenn du weißt, Jesus ist mein Freund und ich bin ein Kind des himmlischen Vaters, ist das das beste Fundament deines Lebens. Und dann können die Stürme des Lebens noch so kommen. Petrus spricht das ja an, dass wir mancherlei unterschiedlichen Prüfungen ausgesetzt sind und auch manches Schwere durchmachen. Na, also auch Christenleben ist nicht immer Zuckerschlecken. Es gibt manchmal Herausforderungen und manche Herausforderungen kommen eben gerade dadurch, dass wir Christen sind, weil wir eben ein Stück weit gegen den Strom schwimmen. Gott bewahrt uns nicht immer vor diesen Herausforderungen. Er will nämlich, dass sich unser Glaube bewährt. Wir sollen gerade in solchen herausfordernden Situationen lernen, in Gottes Armen zu laufen. Und dann können wir es hautnah spüren. wenn wir in Gottes Arm sind, dann ist alles gut. Das ist jetzt keine Floskel, sondern das kann ich jetzt auch aus meinem eigenen Erleben so sagen. Das habe ich so erlebt. Und so viele wie von uns ja auch. Und ich habe schon manches auch erlebt. Na, ob die schwere Krankheit oder der frühe Tod meines Vaters oder die Diagnose Down-Syndrom von unserer ältesten Tochter. Oder auch das schwierige Ende meines letzten Gemeindedienstes. Ich habe schon einige Male erlebt, wie mir da so richtig der Boden unter den Füßen gerissen wurde. Und ich bin jetzt von Natur aus nicht unbedingt jetzt so ein optimistischer und fröhlicher Typ, der da über alles locker weggeht, sondern ja, ich nehme mir die Sachen tatsächlich zu Herzen. Und ich bin so froh, dass ich in solchen Situationen einfach in Gottes Armen laufen konnte und es erlebt habe in seinen Armen, ist wirklich alles gut. Manchmal spürt man auch wenig oder gar nichts, ja. Aber auch dann kann ich mich entscheiden. Ich bleibe an Jesus dran, egal was kommt. Ich sage einfach immer wieder ja und ich tue einfach die Dinge, die dran sind, um zu Jesus zu kommen. Das hat mal jemand so formuliert. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, dann nimm mich hin mit. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich komme zum zweiten Programm unseres, zum zweiten Punkt unseres Lebensprogramms, was uns Petrus empfiehlt. Und lasst euch als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Jünger Jesu funktionieren nicht als Einzelkämpfer. Sie sind zur Gemeinschaft berufen. Das wird hier an diesem Bild von den Steinen wunderbar deutlich. Jeder einzelne Stein ist irgendwie individuell, ist wichtig. Ne? Es geht nicht darum, irgendwie alle gleich zu machen, alle in die gleiche Uniform und dann marschieren wir gen Himmel oder so. Nein, jeder von uns ist individuell genauso von Gott gewollt, wie wir eben so sind. Und deswegen bist du, wie du bist, in deiner Funktion, mit deinen Begabungen einfach wichtig fürs Ganze. Doch gleichzeitig findet jeder einzelne Stein erst in diesem Bauwerk seine Bestimmung. Na, wenn das ein einzelner Stein irgendwie nur so rumliegt, das ist dann eher wie Müll, ne? Bauschutt kommt dann irgendwo weg. Und genauso sind auch wir zur Gemeinschaft mit anderen Christen berufen. Wir brauchen einander und sind nur gemeinsam stark. Und wir haben von Gott auch eine Berufung bekommen, die wir nur gemeinsam leben können. Kommen wir dann zum nächsten Punkt dazu. Mir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich glaube an Jesus und ich bin mit ihm verbunden, aber ich brauche keine Gemeinde. Klar, ohne Gemeinde hast du definitiv mehr freie Zeit, vielleicht auch mehr Geld und definitiv auch weniger Stress. Aber wer diese Berufung zur Gemeinschaft mit anderen Christen nicht lebt, der nimmt sich eben auch diesen Segen der Gemeinschaft. Man fördert, ergänzt und stützt sich ja gegenseitig im Glauben. Man arbeitet zusammen, um anderen zu dienen, um Reich Gottes zu bauen. Und all das ist dann nicht mehr. Du bist nicht mehr in diesem gegenseitigen Geben und Nehmen, sondern lebst nur noch aus eigener Kraft. Du wirst nicht mehr geistlich aufgefangen, wenn es dir mal schwerfällt, ne? Wo du vielleicht abdriftest und wo dann dich jemand in den Arm nimmt und sagt, hey, was ist denn los? Wo man gemeinsam reden und beten kann und wieder auf die richtige Spur kommt. Ist dann nicht mehr. Und du baust wahrscheinlich auch kaum noch am Reich Gottes mit, sondern lebst eben einfach so vor dich hin. Und das Ende vom Lied ist dann eben doch, dass der Glaube meist schwindet. Erst verlässt man die Gemeinde, dann verlässt man Jesus. Und deshalb ist es keine Frage von Lust und Laune, ob ich treu in der Gemeinde bin, ob ich mich eben auch sonntags aufmache und sage, ich gehe in den Gottesdienst, auch wenn mir heute nicht danach zumute ist. Es ist die Frage, ob ich langfristig auch meine Gottesbeziehung und damit meine Errettung zur himmlischen Herrlichkeit bewahren will. Deshalb wünsche ich uns das, auch wenn du vielleicht manchmal nicht zufrieden bist mit deiner Gemeinde, wenn du manchmal denkst, ach ja, warum denn da jetzt immer noch hingehen, wünsche ich dir, dass dir meine Worte dann vielleicht irgendwo in den Ohren bleiben und du sagen kannst, ja, und ich gehe trotzdem. Petrus nennt uns einen dritten Schwerpunkt, um auf Jesus fokussiert zu bleiben. In 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Die gute Botschaft von der Rettung durch Jesus soll anderen Menschen weitergesagt werden. Ich wiederhole mich da gern. Wir sind nur zu einem Zweck noch hier, wenn wir Christen sind, um es anderen weiterzusagen. Alles andere können wir im Himmel viel besser. Gott loben und preisen, ihn ehren, ihm gehorsam sein, ihm dienen, was auch immer, ein frommes Leben führen. Können wir im Himmel alles viel, viel besser als hier auf Erden. Aber eins können wir im Himmel nicht mehr. Menschen, die verloren sind, die gute Botschaft von Jesus Christus bringen. Na, das können wir nur in dieser Welt. Und das ist das, wo wir vielleicht im Himmel am traurigsten drüber sein können, wenn wir die verpassten Gelegenheiten sehen, wo wir gemerkt haben, oh, wir waren zu feige, wir waren zu bequem, es war uns nicht wichtig, was auch immer. Die Nachfolger Jesu werden hier von Petrus als Priesterschaft bezeichnet. Die Priester, die waren im Alten Testament so das Verbindungsglied zwischen Gott und Mensch. Konnte nicht jeder einfach ins Allerheiligste spazieren, um da zu opfern, das hätte ihm das Leben gekostet, sondern es durften nur ganz ausgewählte Menschen überhaupt opfern und ins Allerheiligste durfte dann auch nur der Hohepriester gehen. Ja, und genauso wie diese Priester sozusagen Brückenbauer waren zwischen Gott und Menschen, die nicht zueinander kommen konnten, so sind auch wir Brückenbauer, sind wir Priester, zwischen Gott auf der einen Seite und den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Sie lernen ihn auch nicht kennen, wenn wir ihn nicht irgendwie bekannt machen, also Gott und Menschen miteinander bekannt machen. Wir haben diese Funktion, wir haben diese Aufgabe, die nur uns zusteht sozusagen. Nicht den Engeln, nicht Gott selbst, nicht irgendjemand, sondern nur uns. Dass wir diese Verbindung zwischen verlorenen Menschen und Gott herstellen, dass wir die irgendwie miteinander in Kontakt bringen. Und das Ganze auch nicht als Einzelnes, sondern in Teamarbeit. Das heißt ja nicht, ihr seid Priester, sondern ihr seid ein heiliges Volk. Ihr seid die Priesterschaft. Das heißt, man könnte auch sagen, die Mannschaft, ne? Die Gemeinschaft von Leuten, die das miteinander tun sollen. Und es ist tatsächlich so, auch das ist meine eigene Erfahrung, wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, ist es das am besten, wenn das irgendwie in Gemeinschaft geschieht. Ja, ist so, einer muss natürlich irgendwo einen Anfang machen, so im Alltag am Arbeitsplatz oder in der Schule oder im Club irgendwo, wo man in der Freizeit vielleicht sich trifft, dass einer jemanden anspricht, mit ihm über den Glauben ins Gespräch kommt. Aber es ist super, wenn jemand dann mit in eine missionarische Kleingruppe oder in den Gottesdienst mitgebracht werden kann, sodass er andere Christen kennenlernt. Denn wir haben unterschiedliche Begabungen. Der eine ist vielleicht super drin, andere irgendwo einzuladen. Wieder jemand anders hat eine Herzlichkeit, eine Wärme, die einfach wunderbar ist, dass Menschen sich sowas von abgeholt, sowas von geliebt fühlen. Wieder jemand anders ist so richtig tatkräftig im Helfen, dass es eine Wohltat ist, wenn jemand vielleicht im Chaos versinkt in seinem Leben und dann kommt jemand und sagt, hey, wir packen an, wir kriegen das gemeinsam hin. Und wieder jemand anders, der ist ganz super da drin, zu argumentieren und den Glauben verständlich zu machen, sodass der andere begreift, ach, deswegen brauche ich Gott. Na, und wenn ein Mensch von jedem Einzelnen von uns irgendwie das Beste bekommt, dann wird er natürlich viel schneller zu Jesus hingezogen, als wenn ein Einzelner sich irgendwie da nur versucht abzurackern und am Ende passiert da dann nicht so viel. Vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber inwiefern hat es dann mit meiner eigenen Errettung zu tun? Ich bin doch schon Christ, das ist doch jetzt unabhängig davon, ob ich anderen von Jesus weiter erzähle. Wenn du das jetzt vielleicht denkst, dann möchte ich dir sagen, mir geht es so, dass ich merke, seitdem mir das wichtig ist, andere Menschen zu Jesus einzuladen, merke ich erstmal, wie abhängig ich von Gott bin an der Stelle. Ich kann niemanden bekehren. Ja, ich kann es noch nicht mal richtig immer schaffen, im richtigen Moment jemanden so anzusprechen, dass wir über den Glauben überhaupt ins Gespräch kommen. Na, ich merke, das ist alles irgendwie Führung des Heiligen Geistes, dass solche Dinge passieren. Und wenn der Heilige Geist nicht dabei ist, dann bringt das Ganze nichts. Ja, in dem Moment, wo ich tatsächlich darauf orientiert bin, mit meinen Mitmenschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen, in dem Moment werde ich abhängig vom Heiligen Geist. Lebe ich mit Jesus, bete ich auch viel ganz anders, als wenn mir das alles egal ist mit verlorenen Menschen. Und dadurch bin ich selber viel näher an Jesus dran, als wenn dieser Auftrag in meinem Leben keine Rolle spielt. Kommen wir zum vierten Punkt. Wir sollen ein heiliges Leben führen. Petrus schreibt, euer Leben soll jetzt ganz von dem geprägt sein, der heilig ist und euch berufen hat. Seid heilig, denn ich bin heilig. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Heilig zu sein bedeutet, dass ich mein ganzes Leben von Gott bestimmen und prägen lasse. Und das bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass ich anders bin als die Menschen, die sich nicht von Gott bestimmen lassen. Da entsteht ein Widerspruch, ja. Und der ist manchmal echt herausfordernd, weil du viele Dinge anders machst, wenn du heilig bist, wenn du dich von Gott bestimmen lässt. Ganz praktisch bedeutet das natürlich zuerst, dass wir in der Liebe leben, die Gott uns durch seinen Geist schenkt. Durch Gottes Liebe sind wir fähig, Gott und andere Menschen, wie Petrus schreibt, mit reinem Herzen zu lieben. Diese Liebe, die dürfen wir uns immer wieder schenken lassen. Die haben wir nicht aus uns selbst heraus, sondern es ist ein Geschenk des Geistes Gottes. Gleichzeitig bedeutet ein heiliges Leben aber auch, uns im Gehorsam Gott gegenüber von sündhaftem Verhalten zu trennen. Petrus nennt uns Begierden, Bosheit, Falschheit, Heuchelei, Neid, Verleumdungen. Gott gibt uns durch sein Wort auch an anderer Stelle, zum Beispiel durch die 10 Gebote, ganz klare Grenzen, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Und da ist an manchen Stellen dann einfach nötig, dass ich sage, ja, es steht in Gottes Wort und fertig und ich mache es einfach so. Jetzt natürlich nicht blind im Alten Testament irgendwelche einzelnen Gesetze lesen und dann sofort irgendwie umsetzen, jemanden, der Ehebruch die Todesstrafe jetzt vollziehen. Na, so ist es überhaupt nicht gemeint. Ne? Es ist wichtig, dass wir auch gucken im Kontext christlicher Lehre, was ist wirklich gutes christliches Leben und was nicht. Und es ist gut, wenn wir uns da auch immer wieder gegenseitig als Korrektiv haben, dass wir die Dinge so tun, wie es wirklich unser Herr will. Aber es ist tatsächlich immer wieder nötig, es ist immer wieder die Herausforderung, dass wenn ich merke in meinem Leben, da läuft was nicht rund, da ist was weg oder ein Haarscharf vorbei an dem, was Gott will, dass ich bereit bin zu sagen, nein, und ich tue es nicht mehr. Ich lasse es sein, ich mache das, was Gott will. Wenn wir das tun, dann werden wir Gott selber ähnlich. Und dort, wo wir Gott ähnlich sind, sind wir näher an ihm dran. Na, gleich und gleich gesellt sich. Gern ist ein deutsches Sprichwort, das ist nicht mal eine biblische Weisheit. Na, wo Leute irgendwo ähnlich ticken, ist man näher beieinander. Und genauso ist es auch mit Gott und uns. Wenn wir heilig sind, wenn wir so leben, wie er es will, wenn wir nicht im Ungehorsam, sondern im Gehorsam leben, dann ist da einfach eine ganz andere Frieden, eine ganz andere Nähe zu Gott in unserem Leben. Und dann bleiben wir an ihm dran, sind nicht in der Gefahr, da irgendwie abzudriften. Ja, ich sehe, es ist jetzt lang geworden. Danke, dass ihr trotzdem zugehört habt. Vielleicht fragt sich jetzt mancher so am Schluss dieser Predigt, was hat er denn eigentlich Neues gebracht? Kennen wir doch irgendwie alles, oder? Ja, wahrscheinlich, ne? Kennen wir irgendwie alles schon? Alles schon mal gehört, alles nichts wirklich Neues, ne? Aber Petrus schreibt es uns trotzdem. Und ich sage es euch trotzdem, weil es eben so wichtig ist, dass wir tatsächlich fokussiert bleiben. Weil es eben auch so schnell geht, dass wir abdriften. Ne? Also ich kenne es zumindest aus meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es geht so schnell, dass man den Fokus verliert, dass andere Dinge wichtiger werden. Dass man plötzlich auf was fokussiert ist, wo man dann, wenn man sich mal mit ein bisschen Abstand selber anguckt, denkt, hallo? Was ist denn das? Warum ist dir das so wichtig? Warum bist du da so verbohrt? Warum bist du da so auf das andere? Warum laufen da plötzlich andere Dinge, die wichtig sind, da plötzlich so nebenher? Und da ist kein Engagement, da ist kein Herz mehr da. Und ich denke, genau dafür ist eben so eine Wiederholung auch da. Dass wir wirklich neu geweckt werden. Dass wenn wir merken, an dem Punkt, da bin ich tatsächlich ein bisschen abgedriftet. Gemeinde ist ein Stückchen aus meinem Herzen verschwunden oder mein Gebetsleben ist eingeschlafen. Mit anderen Menschen habe schon lange niemanden mehr irgendwie zum Glauben geführt oder auch nur ein Gespräch über den Glauben geführt. Ja, und ich mache auch dieses oder jenes, was Gott nicht gefällt, na, Schwamm drüber. Na, wenn du da an der Stelle irgendwie lau geworden bist, wenn dir andere Dinge wichtiger geworden sind, dann möchte ich dich jetzt herausfordern, dass du ganz neu diesen Fokus nimmst, wie bei der Prüfungsvorbereitung. Jesus, das ist das Wichtigste. Jesus, mein Fundament. Ich komme zurück und ich sage neu Ja dazu, zu dieser Radikalität. Nichts anderes darf mich irgendwie davon hindern, bei Jesus zu sein und an ihm dran zu bleiben. Ja, und wenn du da jetzt an dieser Stelle merkst, du bist angesprochen, möchte ich jetzt auch mit dir beten. Lasst uns miteinander beten. Jesus, du siehst, wie oft es in unserem Leben so ist, dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren. Ja, wie wir alle möglichen anderen Dinge in unserem Leben wichtig finden und wie es uns wegrutscht, dass du wirklich das Fundament bist, dass es um die Ewigkeit, um unsere ewige Errettung geht. Herr, wir kommen jetzt wieder ganz neu zu dir und wir treffen diese Entscheidung und sagen, ja, wir wollen mit dir leben, wir wollen diesen Fokus auf dich haben, wir wollen die Dinge tun, die nötig sind. Wir danken dir, Herr, dass du so fokussiert bist auf unsere Errettung, dass es dir so wichtig ist, dass du alles dafür in Bewegung gesetzt hast. Herr, und wir bitten dich, dass du uns diese Kraft gibst, dass wir es nicht vergeigen in diesem Leben, sondern dass es wirklich zum Ziel kommt, dass jede und jeder Einzelne hier wirklich am Ende im Himmel dabei ist und wir alle miteinander dann gemeinsam dieses Fest der Errettung mit dir feiern dürfen. Herr, dazu wollen wir dich bitten. Dazu wollen wir dich bitten, dass du Gnade gibst und dass du uns Kraft gibst und dieses Durchhaltevermögen bis zum Ende. Amen.